What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Herzlich willkommen beim Podcast der Mission Money. Seid ihr auf der Suche nach einem kompetenten Finanzberater? Dann habe ich einen Tipp für euch. Die Bethmann Bank. Bei der Privatbank bekomme ich eine individuelle Beratung und Anlagestrategie mit aktuellen Informationen zum Börsenmarkt. Zum Beispiel allgemeine Informationen zu Risiken im Markt, eine Einschätzung zur Inflation und Überlegungen zum Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr. Mit der Kompetenz und den Hintergrundinformationen am Markt lässt sich euer Portfolio leicht gestalten und die Diversifikation strategisch langfristig ausrichten. Und noch ein Tipp. Bei der Bethmann Bank erhalte ich auch Zugang zu vielseitigen Anlagemöglichkeiten im Bereich Private Equity, in die ich sonst als Privatanleger gar nicht so einfach investieren könnte. Fachwissen, Exklusivität und guter Service. Es lohnt sich, mehr zu erfahren. Surft einfach auf bethmannbank-investment.de/podcast. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money.
Wir sind heute zurück mit einem unserer Lieblingsgäste, kultigsten Gäste. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle. Er ist einer der kultigsten deutschen YouTuber und Deutschlands erfolgreichster Whisky-Unternehmer. Herzlich willkommen zurück, Horst Lüning.
Ja, herzlichen Dank für diese tolle Einladung. Ich mag der erfolgreichste Whisky-Unternehmer sein, aber Unternehmerin gibt es da erfolgreichere, meine Frau.
Die wollen wir nicht verschweigen.
Also schöne Grüße. Whisky.de, der Versandhändler für hochwertigen Whisky in Deutschland und in Österreich.
Und es ist noch Whisky da, habe ich mir sagen lassen, aber da wollen wir heute auch drüber sprechen. Ja. Es gibt schon Probleme auch durchaus. Wir wollen natürlich über das Unternehmertum sprechen, deine Insights, Learnings aus der Krise und natürlich vor allem auch darüber, wie du investierst. Aber jetzt wollen wir mal auf die aktuelle Lage kurz eingehen. Mensch, die Roten regieren wahrscheinlich bald und nicht nur die Roten, auch noch die Grünen dazu. Jetzt ist die Frage an dich, du bist ja auch berühmt für den Satz, die Roten sind schuld. Hast du die Koffer schon gepackt und du hast ja vor kurzem noch ein Video über das Auswandern gemacht. Also wo geht's hin?
Ja, das ist jetzt eine große Frage. Ich war in den letzten Jahren doch deutlich unterwegs und habe mir sehr, sehr viele verschiedene Länder angeguckt. Und so mein Traumland ist eigentlich Australien. Nicht, dass ich da aktuell vorhätte, hinauszuwandern. Aber wenn man so sieht, was da in Australien mit Militär auf den Straßen und so passiert ist und wie die so rigoros vorgegangen sind, das hat dann doch einen gehörigen Riss in meiner Meinung über Australien zurückgelassen. Und wenn man sich noch ein bisschen weiter umschaut, muss man sagen, eigentlich ist es rundherum so. Also es ist nirgendwo wirklich anders als bei uns. Es gibt ein paar Ausnahmen. Ich war im Sommer in Schweden auf Urlaub. Alles gut.
Also Schweden würde in Frage kommen.
Schweden käme in Frage, plus da muss man im Winter halt mit einem halben Meter Schnee klarkommen.
Ne? Ja gut, das wird ein bisschen kalt.
Ein bisschen dunkel, ne?
Braucht man vielleicht eine Alternative. Was immer wieder genannt wird, ist Portugal, was steuerlich auch gerade für Unternehmer attraktiv ist, auch für Kryptowährungen die Besteuerung zum Beispiel. Also wenn man jetzt mal nur auf die Fakten, sage ich mal, schaut, gerade in Deutschland sind wir jetzt ja nicht gerade die niedrigsten Steuern gewöhnt. Was kommt da vielleicht sonst noch in Frage? Also was wären da so zwei, drei Länder, wo du sagst, könntest du den Leuten empfehlen und vielleicht zwei, drei Länder, wo du sagst, okay, wie die Schweiz zum Beispiel vielleicht, wo jeder sagt, okay, ist gut, aber was ist vielleicht überschätzt?
Ja, aus Portugal bin ich gerade zurückgekommen. Ich habe noch ein bisschen Bräune im Gesicht. Ganz, ganz tolles Land, ganz wundervoll nette Leute. Allein die Regierung ist auch ein bisschen rot eingefärbt, ne? Sodass das zwar jetzt auf den ersten Blick attraktiv erscheint, wie die Grundstimmung sich wechselt im Land und was dann passiert, wenn es mal so richtig zur Sache geht, sei dahingestellt. Ich halte so mehr mit kleineren Ländern. Kleinere Länder müssen sich viel, viel stärker anstrengen, können sich so ein Schlendrian nicht erlauben, weil machen sie einen Fehler, sind sie weg. Und da gibt es dann doch einige Kleinstaaten in Europa. Monaco ist einer der berühmtesten. Liechtenstein ist so ganz klein. Ne? Wanderer, kommst du nach Liechtenstein, tritt nicht daneben, tritt mitten rein. Ist also wirklich schwierig. Und dann Andorra ist auch ein schönes Land hoch
Das liegt
in den
ja
Bergen,
auch ganz nett,
ne? Ja. Wer Skifahrer ist, ist nicht so verkehrt und man konnte auch schnell runter in die Wärme. Also Kleinstaaten sicherlich ganz gut und dann Titus Gebel mit seinen Free Cities, da scheint es jetzt ja auch, oder anscheinend geht es da jetzt auch ein Stück weiter. Das sind Dinge, die habe ich mir schon angesehen und die Free Cities werde ich mir mit Sicherheit mal anschauen. Mhm. Momentan ist das alles noch ein bisschen sehr, sehr klein, da gibt es also wohl die ersten Verträge, was war das, Guatemala oder so, ne? Und die ersten Gebäude, die da gebaut wurden, aber viel mehr als ein Hotel ist das nicht, ne?
Aber du ziehst es jetzt wirklich ernsthaft in Betracht. Also ich glaube, da hat ja jeder schon mal vielleicht so drüber nachgedacht, so Gedankenexperiment. Aber man hat schon den Eindruck, in den letzten Monaten und Jahren, dass sich da schon viele ja so ein bisschen intensiver damit beschäftigen. Und du ziehst das tatsächlich in Betracht. Also wenn das, du jetzt eine Wahrscheinlichkeit nennen müsstest, dass du
das ist auswanderst. Das ist eine theoretische Frage. Auswanderungsformulare sind gerade aus.
Aber die kommen wieder.
Ja, Spaß beiseite. Wir haben eine Finanzschranke, die außerhalb um Deutschland herum ist. Wenn also irgendjemand auswandert oder das Unternehmer auswandern will, dann wird das richtig schwierig. Das kriegst du nicht, aus meiner Sicht, finanziell nicht gescheit gebacken. Natürlich als Konzern machst du dein Unternehmen irgendwo anders auf, schickst Kosten hin und her, baust dir die Mitarbeiter ab und zum Schluss bleibt ein Vertriebsbüro übrig. So wie es die Konzerne typischerweise machen. Aber für einen kleinen und Mittelunternehmer, der bei uns verwurzelt ist, existiert die Wahrscheinlichkeit für die Auswanderung nicht. Man kann sich, wenn man sich irgendwann mal ein bisschen ruhiger setzt, ein bisschen ans Entspannen im Alter denkt, kann man mal woanders hinziehen. Aber das Land selber jetzt als Steuerzahlland zu verlassen, das käme also in Frage, wenn es Rot-Rot-Grün gibt und dann wirklich, Entschuldigung, das Wort ist jetzt, glaube ich, justizial, das sei jetzt nicht. Also wenn es dann also wirklich da in diese Richtung, in die Richtung geht, dann muss man es tatsächlich drüber nachdenken. Also es geht nicht beliebig lange gut.
Aber jetzt momentan aktuell gehen wir mal von der Ampel aus. Also es ist ja nicht sicher natürlich, da kann noch einiges passieren. Aber sagen wir mal, die Ampel würde kommen. Siehst du einen Fortschritt? Also du bist jetzt auch nicht gerade Merkel-Fan. Man sieht jetzt auch, dass die CDU nicht gerade nach Merkel im allerbesten Zustand gerade ist.
Eher nicht.
Das hat jetzt unbedingt die Lage nicht besser gemacht. Müssen sich neu erfinden, hat man das Gefühl. Und wird es jetzt besser oder schlechter? Was ist deine Einschätzung?
Also wir werden auf jeden Fall ein paar alte Zöpfe abgeschnitten sehen. Sowohl schwarze Zöpfe als auch rote Zöpfe. Dafür werden wir unerwartete neue Randbedingungen vorfinden, an die wir uns erst adaptieren müssen. In die FDP als vom Grundsatz her freie Partei, die haben auch ein paar Fehler gemacht, will man nicht verschweigen, sehe ich hier gewisse Chancen. Aber der große Streit wird darum gehen, sie wollen alle so viele tolle Sachen machen, das wollen alle neuen Regierungen. Die Frage ist, wie finanziert man es? Und da bleiben ganz, ganz wenige Steuerarten über, die man im Bund alleine entscheiden kann. Spritsteuer nennt sich heutzutage CO2-Abgabe oder CO2-Steuer auf dem Benzin. Dann Energiesteuern auf dem Strom. Sehen wir auch, dass es gerade explodiert. Jeder hat schon an der Tanke die höheren Preise gesehen, zu Hause die Kündigung oder die Preiserhöhung von seinem Energieversorger bekommen. Also ich habe sie bekommen. Das geht also alles so dahin. Dann bleiben noch Tabaksteuer, Alkoholsteuer. Da wird es auch weitergehen aus Lenkungsgründen heraus, sodass wir da schon ein deutlich höheres Steueraufkommen sehen werden. Aber ob das der Koalition reichen wird für all das, was sie machen wollen, das bleibt dahingestellt. Weil die FDP, wenn sie sagt, wir machen eine neue Steuer, dann haben sie das nächste Mal unter 5%. Mhm. Ja, das ist klar, das, worauf die Leute sich verlassen, weshalb sie gewählt haben.
Momentan sieht es ja mit den Steuern auf den ersten Blick zumindest noch halbwegs okay aus. Also das war jetzt nicht so beunruhigend. Viele haben ja gesagt, die FDP hat quasi die Bundestagswahl gewonnen. Also das war jetzt ja eher gelb angehaucht, das Erste, was man so ein bisschen mitbekommen hat. Also das macht ja Hoffnung, gerade für dich als Unternehmer. Bevor wir jetzt gleich zum Investieren kommen, eine Frage. Wenn du jetzt Bundeskanzler wärst, wenn jetzt bei die Ampel merken, oh, der Lindner kann es doch nicht so gut, die Baerbock sowieso nicht und der Scholz ist eingeschlafen zwischendurch, jetzt muss Horst ran. Was würdest du denn ändern? Gäbe es da so zwei, drei Punkte, wo du sagst, da würde ich sofort anpocken, da müsste ich gar nicht überlegen?
Es gibt für mich eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Man muss den Markt arbeiten lassen, die unsichtbare Hand des Marktes. Denn wer ist der Markt? Das bist du, das bin ich, das sind alle die hinter der Kamera. Das ist der Markt und der entscheidet aufgrund seiner Informationen. Und jetzt muss man die in Ruhe lassen, damit der Markt wirklich agieren kann. Das heißt, ich würde 2 Jahre lang keine Gesetze machen. Und ich würde versuchen, so viel Gesetze und Verordnungen, die es gibt, abzuschaffen. Also mein Weg wäre ein ganz klares Zurückdrängen des Staates und ansonsten nichts machen. Denn die Menschen packen es selber. Da habe ich ein grenzenloses Vertrauen in die Menschen.
Bürokratieabbau wird ja immer erwähnt, hat jetzt auch die Ampel auch schon erwähnt, was natürlich immer gut klingt. Aber wie ist das denn in den letzten Jahren gelaufen? Vielleicht aus dem Nähkästchen, das ist ja wahrscheinlich im Zweifel also massiv angewachsen,
oder? Es gibt da so einen schönen Witz. Zum Bürokratieabbau wird die neue Koalition ein Bürokratieabbauministerium erschaffen. Ja. Ne? So, also das führt also nur zu mehr Bürokratie. Was wir gesehen haben, wir bekommen jedes Jahr eine große Regulierung ausgehend aus Brüssel. Es kommt mir immer so vor, als ob wir in Deutschland was tun. Dann schaffen wir es nicht ganz, dann gehen wir nach Brüssel, dann kommen die zurück damit und jetzt müssen wir es machen, dass wir also hier Datenschutzgrundverordnung, E-Privacy-Verordnung, Recycling-Verordnung sowieso und. Also jedes Jahr eine neue Verordnung, die die Leute einfach bei der Arbeit, bei der Bürokratie hält, dass sie sich nicht um ihren eigenen Kram kümmern können, sondern sie müssen dem Staat nacharbeiten. Und das ist das, was wir momentan ganz, ganz massiv gesehen haben und wo wir früher, sagen wir mal, 1% oder 0,5% Bürokratie hatten von Manpower her, da liegen wir jetzt bei, ich sag mal, 5% Bürokratie. Und das ist dann schon erheblich. Ne?
Heftig.
Und das muss weniger werden.
Ja, das muss man erstmal wieder rein verdienen, Verdienen und zum Investieren
und
kommen.
Und die leichteste Steuererhöhung geht, indem man die Steuertarife nicht ändert und die Inflation laufen lässt. Mhm. Dann gibt es automatisch mehr Kohle, ne?
Auf jeden Fall, ja, das ist immer die leichteste Enteignung. Ja. Für den Staat ja oft auch gar nicht so schlecht. Das, auf den ersten Blick ist das ja immer schlecht, aber der Staat ist natürlich von der Inflation oft ist gar nicht so abgeneigt.
Ja. Nutzen
ja. Da kommen wir natürlich auch gleich noch dazu. Jetzt wollen wir mal kurz aufs Investieren kommen. Ja. Was hat sich denn in deinem Depot geändert? Es ist jetzt schon ein Weilchen her, dass du bei uns warst. Um es mal ganz kurz zusammenzufassen, du hattest damals deine Aktienquote stark zurückgefahren, also hattest du noch wenige Aktien, eher defensive Titel, sowas wie McDonald's, Nestle, Mastercard, Procter & Gamble, Tesla habe ich jetzt hier auch noch auf der Liste stehen.
Nee, hatte ich nicht, oder? Hatte ich gerade verkauft.
Hattest du gerade verkauft, das ist wahrscheinlich hier dann noch, hier noch wahrscheinlich der Kursgewinn, der ausgewiesen war. Genau, ich hatte nämlich auch im Kopf, dass du Tesla, da kommen wir auch noch heute dazu, wie du Tesla siehst, ganz kurz, müssen wir so viele Themen besprechen. Und Immobilien-ETFs hattest du einige, ja. Gold und damals hattest du auch den Bitcoin natürlich schon auf dem Zettel, warst, glaube ich, auch schon ordentlich investiert.
Ja.
Jetzt mal vielleicht überlasse ich dir das Wort. Was hat sich denn geändert? Hast du überhaupt noch Aktien?
Ich habe einiges geändert an der Geschichte. Und zwar, ich hatte in der Vergangenheit, braucht man immer ein paar Jahre, bis man erkennt, was der Markt gerade tut. Ganz früher sah man, Dividendenwerte liefen gut. Dann sah man, Tech-Werte liefen gut. Das sieht man nicht sofort. Da muss man ein Weilchen warten, bis man den Trend erkennt. Und dann kann man den sicherlich einige Jahre reiten. Und dann kommt wieder eine Unsicherheitsphase, weiß man nicht, wo es hingeht. Und diese Unsicherheitsphase sah ich so ab Ende 2018 war der erste Dip. Ne? Da sah ich das. Und da ab der Stelle bin ich dann ziemlich vorsichtig geworden. Und ich bin dann immer noch in Tech-Aktien drin gewesen. Nicht mehr so hoch wie früher. Und Tesla hatte ich mich getrennt gehabt. Ja, man macht Fehler. Durchaus, man darf bloß nicht mehr Fehler machen, als man richtige Sachen macht. Und ich habe zum Beispiel Schweizer Immobilien gehabt, und zwar Commercial und Private. Und die Commercial haben sich nie wieder erholt. Das ganze Homeoffice und so weiter,
das hat sich nie wieder erholt. Ja.
Und dann habe ich im Prinzip diese Position aufgelöst und habe sie zu den privaten Schweizer Immobilien dazugeschlagen und die gehen wieder gut. Also das hat sich an der Stelle jetzt nicht groß geändert. Dann habe ich mich von einigen dieser defensiven Titel getrennt gehabt. Und zwar hatte ich General Mills, großer Nahrungsmittelproduzent. Von dem habe ich mich getrennt. Dann hatte ich McCormick, diese Gewürze, weil so Trend Home Cooking und Essen to Go und so war so der Gedanke, aber hat nicht funktioniert. Dann Consolidated Edison. Also irgendwie sind die mit ihrer Energie nicht klargekommen, hätten sie eigentlich kommen sollen. Dann bin ich zwischendrin, später als das, glaube ich, bin ich in China-Aktien gegangen, habe ich mir 2 gekauft, JD und Tencent. Aber von Tencent habe ich mich dann, als ich sah, das wird nichts mehr, habe ich mich wieder getrennt. JD, habe ich gesagt, die haben noch eine Chance. Tatsächlich, jetzt haben sie recovered.
Also die hast du noch.
Die habe ich noch.
Und jetzt diese anderen Klassiker, die hast du auch verkauft?
Zum Teil. Zum Teil habe ich sie noch, zum Teil nicht. McDonald's habe ich verkauft, weil sie meiner Sicht ein zu hohes negatives Eigenkapital haben. Das war mir eine zu heiße Nummer.
Das hattest du, glaube ich, damals schon erwähnt, dass du das kritisch siehst.
Ja.
Jetzt ist die Frage, wie hast du dich da entschieden? Also du hast gerade gesagt, ja, das hat dann nicht so funktioniert. Ja. Wobei du dann ja schon relativ, ich sage jetzt mal, ungeduldig bist. Also das waren ja dann nur wenige Monate, oder?
Ja, es war, sagen wir mal, ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr. Aber es ist auch so ein Gefühl für den Trend, der da kommt. Mhm. Und wenn man nicht weiß oder wenn ich nicht weiß, wie ich vorwärts gehen soll, dann gehe ich ein bisschen auf Nummer sicher. Dann habe ich gesagt, die Gewinne lasse ich laufen. Aber die Verluste bin ich jetzt mal vorsichtig, die begrenze ich. Und dann habe ich gesagt, was machst du jetzt? Dann gehe ich auf ETF. Also bis die Sache sich klärt und man sieht, wo es hingeht, geht man auf ETF. Habe ich dann gemacht.
Also breit einfach.
Ja, breit. Oder? Allerdings, ich habe es nicht lassen können. Ich habe mich dann schon noch wieder ein bisschen, allerdings jetzt wieder nicht auf irgendwelche Sparten, ETF oder sowas, sondern ich lechze nach mathematischen Methoden. Und da habe ich jetzt Momentum genommen und Growth und dann auch ganz normal MSCI World natürlich. Und die laufen allesamt ziemlich gut. Da könnte ich jetzt nicht sagen, den einen finde ich besser als den anderen. Also dass jetzt Growth oder Momentum jetzt über den Faktor eine etwas höhere Rendite erzielen würde, wahrscheinlich muss ich noch ein bisschen länger warten und auch mal einen Dip dazwischen haben, dass man das sieht.
Aber ich habe jetzt richtig verstanden, dass du quasi darauf wartest, bis sich so ein neuer Trend rauskehrt. Aber hast du da schon irgendwie eine Vermutung oder sagst du, da bin ich im Moment völlig blank?
Da, also ich glaube, dass die Tech-Werte noch ein gutes Stück lang weiter steigen werden. Mhm. Dass ich also noch, zwei Stück habe ich noch. Aber zum Teil habe ich schon Gewinnmitnahmen gemacht.
Welche?
Big A und das andere Big A. Also die habe ich noch.
Apple, Amazon.
Ja, also die habe ich noch. Und die anderen Aktien sind im Vergleich jetzt nicht mehr so extrem gestiegen, wie sie früher mal gestiegen waren. Also Tech war hervorragend, lebt immer noch gut, keine Frage. Aber wie es weitergeht, ich bin ein bisschen unsicher an der Stelle. Und darum habe ich gesagt, hänge ich mich an die Weltwirtschaft.
Amazon ist ja faszinierend, also natürlich gut gelaufen, gerade vom Crash natürlich auch profitiert, beziehungsweise von der Krise. Aber ein Jahr jetzt quasi nicht bewegt, also natürlich auch davor gut gelaufen. Das hat natürlich auch
keine Dividende
damit zu tun. Also
ja, ist
aber hat natürlich vielleicht wieder jetzt ein bisschen Luft. Also werden vielleicht manche jetzt merken, oh, die ist noch gar nicht so heiß gelaufen jetzt in letzter Zeit. Vielleicht geht dann wieder was. Bei den Immobilien, du hast es schon angesprochen, natürlich Commercial, also Gewerbeimmobilien, das ist natürlich nicht so gut. Da war natürlich Corona jetzt nicht gerade förderlich. Die Frage ist bei Wohnimmobilien, da sind ja auch viele kritisch mittlerweile. Also da gibt es ja jetzt wirklich, Zittelmann hat, glaube ich, letztes Jahr schon verkauft, hat er mal erzählt. Der ist ja, den kennst du auch persönlich.
Ja.
Der Andreas Beck war bei uns schon öfter. Also da gibt es jetzt viele, die warnen. Also da gibt es mehrere Faktoren. Natürlich sind die Preise stark gestiegen. Natürlich die Demografie spielt auch eine Rolle. Man hört auch schon viel hintenrum, dass sich da manche Sachen ja nicht so unbedingt bombastisch entwickeln. Also bist du da nicht vorsichtig? Ist das nicht auch eine Blase, die vielleicht mal...
Ja, einmal ist die Position mittlerweile nicht mehr im Vergleich zum Rest sehr groß.
Also kleiner geworden.
At Highland, we're all about celebrating little wins. And little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Der Rest halt stärker gewachsen ist,
okay.
Und Zusatzinvestment stärker reingekommen ist. Die Immobilien unterscheiden sich von in den verschiedenen Ländern. Wenn man sich anschaut, bei uns ist es so, dass man zwischen dem Investor und der eigentlichen Immobilie eine ganze Reihe an Leuten hat, die ordentlich Geld verdienen. Immobiliengesellschaften und so weiter und so fort. Dann Banken, die finanzieren, die Zinsen haben wollen, auch wenn sie niedrig sind. Und in der Schweiz ist die Eigentumsquote noch niedriger als bei uns. Bei uns liegt sie irgendwo so 43-44%. In der Schweiz, glaube ich, liegt es bei 37 oder so. Und dort sitzt kaum jemand dazwischen, die werden direkt abgezockt. Entschuldigung, wenn, so, wenn man so sich auf die andere Seite stellt. Aber ich sehe die Verdienstkette in der Schweiz noch ein Stück weit einfacher als bei uns. Und vor allem die Mietpreise sind extrem höher, bei nicht um so viel extrem höheren Erstellungskosten. Also da sehe ich die Sachen doch ein Stück weit lukrativer. Aber ich habe das unter Beobachtung. Also wenn es sich zu stark dreht, dann sehe ich die identischen Probleme.
Hast du noch irgendwie eine Absicherung drin? Also du warst ja auch sehr eurokritisch. Ich weiß noch, wir haben mal, glaube ich, draufstehen gehabt, raus aus dem Euro. Da hast du dich auch damit beschäftigt, mit fremden Währungen. Wie bist du da aufgestellt? Also was jetzt Cash-Anteil betrifft?
Kein Cash in Euro.
Okay, also 0,0 quasi.
Ja, hat man natürlich dann im Prinzip, wenn man in Dollar war, hat man verloren. Ne? Also die Negativzinsen im Euro waren schwächer als der Kursverlust des Dollars. Also da war man dann schlechter, aber er hat wieder aufgeholt. Nach einem Jahr steht es fast identisch auf dem gleichen Preis. Also insofern hat man sich dann doch die Negativzinsen gespart mit der Cash-Reserve. Ja, da ist mein Cash, ich bin ziemlich tief drin. Ich habe ziemlich wenig Cash.
Okay, ja, das ist ja oft gar nicht so schlecht. Also gerade in diesen Zeiten ist ja Cash jetzt auch nicht unbedingt das, wo man jetzt 100% vielleicht drin haben sollte, sondern zum Beispiel eher im Bitcoin. Ja. Ja, kann ich gratulieren. Also warum arbeitest du eigentlich noch, kann man sagen, Whiskyladen verkaufen, ab auf die Bahamas oder nach Andorra?
Nee, Whiskyladen muss der Sohn machen. Soll für uns arbeiten, wie sie es früher auch immer gehört hat. Nein, Spaß beiseite. Die Situation im Whisky ist durch die Pandemie extrem positiv, hat sie sich entwickelt, weil die Menschen halt sich daran gewöhnt haben, online zu kaufen und dabei geblieben sind. Also kann man nicht anders sagen, so ein Unternehmen zu verkaufen, das wäre sträflich. Also das, nee. Aber
das wär, ja klar, das muss ja auch nicht sein. Aber trotzdem, sein, ne? Der Bitcoin ist gut gelaufen,
der
oder?
Der Bitcoin und ist hervorragend gelaufen. Ein paar
Euro verdient.
Und wirklich ein paar Euro verdient. Und ich muss sagen, haben wir vorhin im Vorgespräch ganz kurz darüber uns unterhalten, das ist eine psychologische Ecke, ne? Wenn der Bitcoin sein All-Time-High im, wann war es, August, ne? Oder war es Juni? Juni, meine ich. Juni.
Wann war es? Ja, gute Frage.
Irgendwo da, ne? Sein All-Time-High hatte mit fast $65,000 und dann rauscht er runter auf 28, dann muss man das schon aushalten. Vor allem, wenn da jetzt schon ein paar Kröten drin sind. Mhm. Ne?
Das Problem ist ja wahrscheinlich auch, du hast, glaube ich, nichts verkauft, oder, bisher? Das heißt, du sitzt ja auf dicken Gewinnen, aber das sind ja nur Buchgewinne, also theoretische Gewinne. Und irgendwie ist es ja schon ein anderes Gefühl, als wenn ich jetzt bei meinem Broker die Aktien habe. Da kann natürlich, es kann überall wo was schiefgehen, aber die kann man im Zweifel ja schon einfach verkaufen.
Einspruch, euer Ehren. Und zwar, das ist eine Frage des Standpunktes. Es gibt meine Generation, die ist normalerweise zufrieden, wenn sie die D-Mark-Zeichen gesehen hat, ne? Dann später Euro, na meinetwegen. Dann gibt es die Generation wie dich, die sagt, bei meinem Broker sehe ich das auf meinem Account, da sind die Aktien drin, das sind nicht so und so viel Euro oder so und so viel Dollar, sondern das sind so und so viel Stück Aktien, ein Anlagegut. Und die Jugend sagt, das ist eine Kryptowährung, da kann ich auf der ganzen Welt bezahlen, da brauche ich keine Bank für. Krypto ist viel, viel sicherer als dieses ganze Anlagegut. So, das heißt also, wo man sich jetzt geistig einsortiert, ich muss sagen, ich bin auch eher bei dir, dass ich sage, was ich an Aktienstück habe.
Die Aktien gehören ja auch mir, also wie gesagt, das hat der quasi...
Nee, gehören nicht dir.
Ja, aber
die gehören dem Broker, der sagt mir, sie gehören dir.
Ja gut, das ist natürlich klar, aber es ist was anderes, als wenn ich jetzt natürlich einfach 500.000 Euro jetzt da liegen habe, weil das ist natürlich dann sehr schwierig. Also,
ist sehr schwierig,
Das ist dann nochmal eine ganz andere Nummer. Mhm. Also da habe ich ja schon eine andere Sicherheit, beziehungsweise ich habe ja ein Sachvermögen, was natürlich schon was anderes ist. Und ich habe natürlich einfachere Prozesse, sage ich mal. Also beim Bitcoin ist es ja wirklich so, wenn man jetzt mal vor allem überlegt, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viel da drin ist, aber die ganz großen Jungs, wenn es da wirklich um, weiß ich nicht, 15 Millionen geht, das muss man ja erstmal rauskriegen. Also da verschiebt man ja auch allein schon, wenn man verkauft, selber unter Umständen dann massiv die Kurse. Und da gibt es ja also viele Probleme, die man da hat. Kannst du ruhig schlafen oder denkst du dir manchmal,
ich kann das ruhig schlafen.
Das rauszukriegen, und zwar, das wird anstrengend.
Es gibt einen alten Spruch, ich glaube, der ist von Costolani. Der hat gesagt, wenn man nichts hat, muss man spekulieren.
Ja, das stimmt. Ja.
Wenn man was hat, darf man nicht spekulieren. Und wenn man viel hat, dann kann man spekulieren. Das heißt, man kann es sich dann leisten, damit zu spekulieren und dann zu sagen, das ist jetzt, normalerweise sagen Leute, das Geld, was man über hat, kann man in Aktien tun. Und dann sage ich dazu, was man an Geld bei Aktien über hat, kann man dann in Bitcoin tun. Das heißt, also das ist noch nicht mal das Geld, was man fürs Aktiendepot braucht, was also wirklich so total extra ist. Und wenn man mental daran glaubt und sagt, das ist ein Asset, das was wird, dann denkst du auch nicht in einem Preis von so und so viel $65,000 pro Bitcoin, sondern denkst du, ich habe einen Bitcoin. Mhm. Ne? So, dann denkst du also genauso wie bei den Aktien nach den Stück, denkst du bei einem Bitcoin in den Bitcoin, und dass die gerade 28.000 nur noch wert sind, ist eine andere Nummer. Allerdings eine Sache ganz, ganz wichtig: Ich werde demnächst alle meine Bitcoin verkaufen.
Okay.
Und entweder am selben Tag oder am nächsten Tag wieder kaufen. Da zahle ich zwar dann ein Viertel, ein halbes Prozent, je nachdem, was die Börse nimmt. Aber ich habe dann meine Gewinne abgesichert, weil ich kann mir vorstellen, dass irgendwann eine Regierung hingeht und sagt, die Steuerfreiheit von Bitcoin nach 12 Monaten gilt jetzt nicht mehr.
Das kann natürlich sein.
So, und dann hauen sie dich rein. Ne? Und deswegen verkaufen und wieder kaufen und dann mit diesem einen halben oder dreiviertel Prozent, was immer man bezahlt, dann im Prinzip seine steuerfreien Gewinne absichern.
Das ist natürlich nicht blöd. Klar, du verlierst ein bisschen was, aber du hast ja bei dem Gewinn, sage ich mal, ist dann das...
Das Identische sollte man jetzt mit seinem Xetra Gold, seinem Euwax 2 Gold, sollte man nach 12 Monaten auch mal machen. Dass man diese Gewinne, so man sie jetzt hat, einfach mal realisiert. Und dann diese ganzen Transaktionen sauber dokumentieren, die Ausdrucke oder Dinge sogar ausdrucken, damit man das nachher nachweisen kann, dass man diese Gewinne realisiert hat und es erst ab da losgeht. Und wenn das Gold dann vielleicht ein Stück runtergeht, dann hat man vielleicht auch ein paar Verluste, die man gegenrechnen kann. Ne?
Ja, das stimmt. Also ja, das sollte man auf dem Zettel haben. Also das würde mich auch wundern, wenn es diese Steuerfreiheit in, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren auch noch gibt. Also das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt.
Los, wenn jetzt... Jetzt verkaufst du bei, ich sag mal, jetzt kommt er auf 70.000, dann verkaufst du die und kaufst sie wieder. Und jetzt steigt er dann auf 135.000 Euro oder Dollar. Und dann beginnt er zu fallen. Dann kannst du jetzt nicht verkaufen, weil du vielleicht erst 6 Monate drin bist. Denn dann versteuerst du alles. Ne? Also das heißt, ich werde wahrscheinlich die Hälfte jetzt und die andere Hälfte etwas später verkaufen, damit ich so wenigstens die Hälfte abgesichert habe. Irgendwie so
muss ich raustüfteln. Ja, das ist immer nicht so einfach. Ja, das ist aber... Trotzdem, also ein bisschen was mitzunehmen ist dann, wenn es steuerfrei ist, ist ja schon mal auf jeden Fall eine gute Idee. Hast du Gold noch? Da warst du ja auch stark investiert.
Ich war sehr stark im Gold investiert. Ich hatte bis zu 40% Gold, weil ich einfach keine Ahnung hatte, was ich tun soll. Und hat sich rentiert, Gold ist dann gestiegen.
Also du hast früh gekauft, das ist ja
schon... Ich habe früh gekauft, so 1300 oder sowas. Ne?
Genau.
Dann habe ich aber zwischenzeitlich, weil ich gesehen habe, Gold bewegt sich nicht von der Stelle, habe ich die Hälfte verkauft. Das war eine Xetra-Position und... Physisches Gold natürlich nicht verkauft, aber das ist auch nicht so viel. Und dann im Prinzip in diese ETF reingegangen, weil da kriegst du wenigstens dann deine 6,5, 8,5 oder dieses Jahr sogar noch 20% pro Jahr. Beim Gold hast du halt nichts gekriegt. Ne?
So, und also ist schon ein bisschen Gold in Andorra oder wo als Notfallreserve
physisches Gold? Das ist ja heutzutage alles richtig schwierig. Ja. Und das ist ja praktisch so, wenn es wirklich hart kommt, dann wird der private Goldbesitz dann natürlich verboten. Dann musst du einreichen und kriegst ein Ding ausgezahlt. Das haben sie 1933 bei uns gehabt. Das haben sie aber auch vorher schon in den USA gehabt. Mhm. Und da stehst du ruckzuck mit einem Bein im Gefängnis. Also richtig viel Sinn in größeren Mengen macht das nicht.
Und es ist natürlich auch allein vom Transport und Co. natürlich alles. Da ist der Bitcoin natürlich ein bisschen praktischer. Das geht etwas schneller und leichter.
Bitte Wallet, ne? Bitte Wallet. Ich habe einen Bekannten beim Landeskriminalamt, der in dieser Cybersecurity arbeitet. Der hat mich mal eingeladen für einen Vortrag für die Polizeibeauftragten. Den habe ich dann im Landeskriminalamt einen Vortrag gehalten darüber. Und die haben mir erzählt, dass sie also Leute haben, die Bitcoins ausdrucken. Die Codes auf Papier. Ne? Die trauen auch den Wallets nicht. Ne? Das wollen wir hoffen, dass die Tinte nicht ausbleicht. Ne?
Das wäre schlecht.
Ja.
Jetzt wollen wir noch zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage kommen und vielleicht ein bisschen Einblicke in dein Unternehmen und dein Leben als Unternehmer, was du da schon so erlebt hast jetzt in der Krise und was du da noch erwartest. Inflation, das ist ja momentan das Thema schlechthin. Also ist jetzt nichts Neues, das wissen wir jetzt schon länger, dass es da Probleme gibt. Aber momentan hat man das Gefühl, schaukelt sich's nochmal hoch. Lieferketten und Co. natürlich auch. Also Inflation, glaubst du, dass das wirklich, dass es erst losgeht oder dass es vielleicht jetzt doch wieder besser wird oder dass es einfach auf hohem Niveau bleibt? Wie siehst du das?
Immer wer ein Problem hat, der bringt Durchhalteparolen. Ne? Erst heißt es, nein, es gibt keine Inflation. Jetzt auf einmal heißt es, die Inflation ist nicht von Dauer. Und irgendwann sagen sie, nein, aber zu Hyperinflation wird es nicht. Also die versuchen da zu beruhigen, den Ball flach zu halten. Aber ich sehe schon eine Inflation kommen. Und zwar die aktuelle Inflation, die wir jetzt sehen, wo sind wir jetzt, 4, irgendwas oder so, die ist überschätzt, weil wir ja vor genau einem Jahr die gesenkte Mehrwertsteuer hatten mit 16%. Die haben allerdings nicht alle mitgemacht. Also da sind im Warenkorb Positionen drin, die sind da eben nicht mit drin, weil es eine ganze Menge von kleinen und mittleren Firmen gegeben hat, die Mehrwertsteuer nicht gesenkt hat, sondern diese 3% selber zum Ausgleich ihrer eigenen Kosten, die sie hatten, eingesackt haben. Denn die Leute in Homeoffice stellen und diese ganze Abrechnungsumstellung, Steuerberater braucht Stunden mehr und so weiter, das hat alles richtig Geld gekostet. Und auch wir haben das nicht gemacht. Also wir haben unsere Preise durchgezogen, weil einfach das Umpreisen, das Auszeichnen, dann auf einmal mit krummen Preisen statt mit geraden oder mit Eckpreisen zu fahren, einfach eine extrem aufwendige Arbeit. Da haben wir gesagt, das sind nur 6 Monate, das machen wir nicht. Und damit ist auch diese Inflation jetzt nicht um so viel niedriger, als die Leute glauben. Mhm. Aber sie ist niedriger, bestimmt. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, wir haben eine versteckte Inflation. Wenn man jetzt sieht, man will ein Auto kaufen. Ich habe in der Bekanntschaft 2 Leute, die warten jetzt auf ihr Auto, kriegen es nicht. Mhm. Jemand hat sein Auto einen Totalversager gehabt, Motorschaden, will jetzt ein neues kaufen. Ja, Rabatte gibt es keine mehr. Das heißt, die Listenpreise sind zwar bei Volkswagen und so weiter gleich geblieben, aber es gibt keine Rabatte mehr. Also da haben wir 20% Inflation auf den Autopreisen im Moment. Mhm. Das geht also heftig dahin. Und da muss man natürlich 2 Inflationen sehen. Das eine für uns Anleger, weil wir dürfen uns ja nicht gegen den Verbraucherpreisindex vergleichen. Denn unsere Assets, die wir haben, sei es jetzt Anleihen, Firmenanleihen oder andere Wertpapiere, unsere Banken reichen solche Papiere bei der EZB ein und kriegen dafür Zentralbankgeld. Mhm. Das heißt, wir müssen eigentlich unsere Wertpapiere gegen die Geldsteigerung der EZB-Geldmenge rechnen. Und da haben wir so im letzten Jahr, ich weiß nicht, 17%, 18%, 19% Steigerung gehabt. Und deshalb müssen wir unsere Assets gegen die 18%, 19%, 20% rechnen. Wenn wir jetzt sagen, ich habe 6% gemacht, 4% mehr als die Inflation, dann ist das, Entschuldigung, aus meiner Sicht ein Selbstbeschiss. Sondern wir müssen sagen, das ganze Geld von der Asset-Price-Inflation fließt in die Finanzindustrie und da wollen wir mithalten und da wollen wir besser sein als die. Das heißt, wir müssen über die 20% kommen, wenn wir hier ordentlich was reißen wollen. Auf der anderen Seite, wenn die Leute hier ihre Lebensversicherung haben, ihre monetären Anlagen, ihre Pensionsansprüche, klar, die vergleichen gegen den Verbraucherpreisindex. Gut, und wenn man sich den anschaut im Vergleich zur Geldmenge, zur Giralgeldmenge, die ist mir jetzt auch schon heftig gewachsen. Gut, jetzt durch die ganzen Unterbrechen der Lieferketten hat sich die Umlaufgeschwindigkeit vermutlich reduziert, dass die Inflation jetzt doch noch nicht kommt. Also das wird eine ganz, ganz heiße Kiste. Ich glaube schon, dass wir nächstes Jahr um 5-8% sehe ich im nächsten Jahr schon. Und ich sehe eine Chance, dass wir sogar an die 10% rankommen. Da habe ich nachgeschlagen gehabt, 1974 hatten wir fast 10% Inflation. Und das war bislang im DM-Euro-Bereich das Maximum, was wir hatten.
Hast du auch schon die Preise erhöht oder ist das geplant? Wie sieht das jetzt bei euch aus, auch im Einkauf? Was wird denn da teurer? Also es gibt ja Mängel an allen Ecken und Enden. Also fängt bei den Chips an, geht dann natürlich bei den Autos weiter, Energiepreise steigen, Rohstoffpreise. Also wie kann man sich das vorstellen? Also das ist ja wie so ein Rattenschwanz.
Also wir hatten eine riesige Menge an wirklichen Unterbrechungen und Problemen. Jetzt Anfang des Jahres zum Beispiel kam sehr, sehr wenig Whisky zu uns, weil die Amerikaner den Zoll gegen Whisky. Ja, Europa hat ja Strafzoll gegen amerikanischen Whisky erhoben. Mhm. Und dann hat USA natürlich nach WTO-Zollabkommen seinen Whisky-Zoll auch hochgesetzt. Und auf einmal haben die Schotten gegen 25% Zoll exportiert und dann sackte das um 35-40% ab nach USA. Und dann kriegten wir, unabhängig von den Lieferkettenstörungen, kriegten wir genug Whisky. Dann haben die USA gesagt, ja, jetzt zum 1.1., wo ihr draußen seid, jetzt machen wir mal für 4 Monate auf und schaffen den Zoll ab, weil ihr Briten seid jetzt manchmal EU, mit der wir uns streiten. Und da haben die Schotten gesagt, alles, was sie abfüllen können, alles nach USA, Lager voll machen. Vielleicht entscheidet sich jemand wieder anders. Und damit gab es zu uns keinen Whisky. Dann gab es die Probleme mit den Lkw-Fahrern. Die waren ja wohl zu einem guten Teil, sagen wir mal, aus den baltischen Staaten. Sieht man aus unserer Autobahn ja auch, der Lettland, Litauen, Estland. Als Kennzeichen waren sie auch in Großbritannien. Die haben sie nach Hause geschickt, jetzt haben sie keine Fahrer mehr. So what, ne? Das ist ihr Problem, aber auch unser Problem. Dann natürlich die Umstellung, dass die jetzt nicht über die EU-Schiene zu uns exportiert haben, wo es keine Kontrollen gibt oder sagen wir 1% Kontrollen der Waren gibt, sondern jetzt müssen sie über die externe Schiene, wo es eine viel, viel höhere Kontrollanzahl gibt. Da gab es dann auch noch einen Übergang und man weniger noch geguckt wird, das wird jetzt auch heftiger. Ja, und dann kriegen sie in Schottland keine Flaschen, weil die aus Indien kommen und dann kriegen sie keine Korken und dann kriegen sie keine Label und keine Kapseln und Blechdosen aus China. Also das ist schon schwieriger. Und damit haben auf jeden Fall unsere Lieferanten schon mal die Preise erhöht, Angebot und Nachfrage. Und wir müssen das natürlich weitergeben, sodass wir bei uns, sagen wir mal, eine Inflation in diesem Jahr von, ich sag mal, 3-10% gesehen haben. Die richtig seltenen Flaschen auch mal 20-25%, aber sagen wir, im großen Schnitt sind es, ich sag mal so, 5% dürften wir schon gesehen haben. Also da ist was passiert.
Und wie siehst du das jetzt mit den Lieferketten? Du hast es gerade schon erklärt, da fehlt hier ein Teilchen aus China, da fehlt da ein Korken. Entspannt sich das irgendwann wieder? Weil das ist natürlich ein Problem. Das fängt irgendwann mal an und dann zieht sich das ja. Also das lässt sich ja nicht einfach in ein paar Tagen lösen. Aber irgendwann muss es ja auch mal wieder in Ordnung kommen. Also siehst du das jetzt auf Monate, auf Jahre? Wann normalisiert sich das wieder? Also natürlich gibt es dann irgendwann die Nachholeffekte, aber das muss ja alles erstmal wieder, sag ich mal, in die Reihe kommen. Wie gefährlich ist das? Oder gibt es irgendwann mal den Knall, wo das überall stockt und dann geht gar nichts mehr?
Die Hauptproblematik sehe ich an der Größe der Lager.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Okay. Wie viel in den Lagern drin ist? Wir haben diese extrem schwankenden Nachfragen durch unser großes Lager decken können. Aber wenn es jetzt mal heftiger würde, dann ist auch bei uns mal Ebbe. Die eine oder andere Flasche ist bei uns auch schon mal aus gewesen, dass wir sie nicht liefern konnten. Und da sehe ich halt das größte Problem in Großbritannien mit den Zubehörlieferungen aus China und mit den Lkw-Fahrern. Das sind die zwei großen Dinge. Der Zubehör aus China kann man umstellen, dass da irgendwo eine andere, das sind so Blechdosen, die da gedreht werden, gebogen werden. Das kriegt man auch irgendwo, Saudi-Arabien ist zum Beispiel stark. Ein Freund, der lässt da Getränkedosen fertigen, das können die auch. Und die haben dann mit Ever Given dann auch ein Problem gehabt. Ne? Und also das kriegen andere auch hin. Glas kann man auch, Italien, Türkei sind starke Glasfabrikanten, das kriegt man auch noch hin. Aber Lkw-Fahrer brauchen eine ganze Zeit lang zur Ausbildung. Und die Preise oder die Gehälter von Lkw-Fahrern haben sich in Großbritannien verdoppelt.
Ja, sportlich. Ja.
Das, genau wie die Containerpreise sich verfünffacht haben ungefähr. Ne? Das zieht alles so ein bisschen in der Inflation mit. Immer ein bisschen mit.
Und wie ist da deine Prognose? Also jetzt haben
wie gesagt, ich glaube 8-10% im nächsten Jahr.
Und die generelle allgemeine Prognose jetzt für die Wirtschaft, also stecken wir das gut weg, wird 2022 ein gutes Jahr von einem guten Jahr oder vor einem knappen Jahr haben wir ja eigentlich gesagt, oh, jetzt kommt der Boom 2021. Wirtschaft hat sich natürlich erholt, aber so richtig rund läuft es jetzt nicht. Also wird es 2022 besser? Wird es erst 2025 wieder richtig gut? Wie siehst du quasi so das Gesamtbild der Wirtschaft?
Also ich sehe unser Bruttoinlandsprodukt bestenfalls stagnieren. Okay. Also ich sehe es nicht unbedingt steigen. Ich sehe es sehr, sehr schwierig, und aus welchen Gründen wir weiter wachsen sollten. Mhm. Wir haben höhere Kosten in der Volkswirtschaft, die nach außen abfließen, vor allem Energiekosten, die nach außen abfließen, die uns behindern. Und darauf jetzt einen Boom zu gründen, weiß ich nicht. Jetzt hinzugehen und zu sagen, unsere gesamten Investitionen in Umweltschutz, die werden auf Schulden basieren. Und die Schulden müssen irgendwo finanziert werden. Und der größte Schuldenfinanzierer in der EU sind wir. Also es ist, wo ich es hin und her drehe, ich sehe, wenn wir gut durchkommen, sehe ich eine Stagnation.
Hast du so eine zentrale Erkenntnis aus der Krise jetzt, vielleicht im Kleinen und auch im Großen, also im Kleinen als Unternehmer, großes Lager hat geholfen. Natürlich kann jetzt nicht jeder das Lager verzehnfachen. Das ist natürlich auf Dauer auch nicht die Lösung. Vielleicht, dass man doch wieder lokaler produziert. Also hast du da so Erkenntnisse, wo du sagst, ja, das könnte man verbessern?
Erstmal habe ich eine Erkenntnis gewonnen, dass man sich auf den gesunden Menschenverstand nicht verlassen kann. Mhm. Wenn man sagt, das können die nicht machen, doch, das können die machen. Und das machen die auch. Also insofern muss das Risikobewusstsein sehr hoch sein. Und damit bedeutet das, ein Lager anzulegen, ist nie verkehrt. Geld ist billig. Das heißt, man kann dieses Lager auch anlegen. Und für die Großen ist das Geld natürlich viel billiger als für die Kleinen. Denn wir werden nach Basel II und III reguliert. Und damit sind Kleine immer risikobehafteter. Und auch wenn der Zins null oder negativ ist, wir werden immer unsere 2, 3, 4, 5, 6 Prozent Zinszahlen haben, aber dennoch ist es vergleichsweise billig, dass man sich damit Sicherheit holen kann. Das halte ich für extrem wichtig. Und die Großen sind durch ihre Controller gefangen gewesen, die die Lager so klein wie möglich gehalten haben und da Chips für ein paar Pfennige. Warum kündigen die Verträge, lassen die nicht weiterlaufen? Mein Gott, dann schmeißt man halt mal eine 500.000 Chips weg. Die haben schon viel mehr Geld verschmissen. Also das war eine Unwissenheit der modernen Technik durch unsere Automobilhersteller. Gut, aber darum geht es jetzt ja nicht nur. Die können ja auch nicht liefern, weil dieses Zubehörteil haben sie nicht und jenes Zubehörteil haben sie nicht, weil sie halt auch auf ihre Zulieferer nicht Rücksicht genommen haben. Sie haben die als Opfer, was man auspresst, gesehen und nicht als Partner, mit dem man zusammenarbeitet. Das heißt, man muss in seinen Wirtschaftsbeziehungen viel, viel mehr auf Partnerschaften setzen mit den wirklich gemeinschaftlich, freundschaftlich, auf selber Ebene, fair. Das heißt, wenn der einem was Falsches liefert, zu teuer, zu viel, dann sagt man, du hast uns mehr geschickt. Und nicht im Regen stehen lassen, habe ich einen Profit gemacht, sondern fair. Ne? Und mit diesen fairen Geschäftsbeziehungen miteinander kommt man in Krisen viel, viel weiter. Als wenn man jetzt auf einen Vertrag pocht und dann sieht man, der andere bricht sowieso einen Vertrag. Ne? So kannst du dir nichts verkaufen, ne? Sondern es geht hier um die Menschlichkeit, dass die Menschen miteinander arbeiten. Also damit geht es besser.
Das ist auf jeden Fall eine Forderung, die ich nur unterschreiben kann. Und ich glaube auch viele von euch, die das unterschreiben würden. Ganz kurz, vielleicht kannst du die Leute zu Hause beruhigen. Jetzt steht ja bald das Weihnachtsgeschäft an und da wird vielleicht der ein oder andere Whisky verschenkt oder vielleicht kauft man sich auch selber einen. Jetzt wird es auch ein bisschen kühler, da setzt man sich vielleicht abends dann auch gerne mal vor einen Kamin und trinkt ein Glas Whisky. Also die Versorgung ist gesichert für die kommenden Wochen und Monate. Oder siehst du da noch eine große Risiken oder offene Fragen?
Also ich sehe die Versorgung gesichert, aber nicht mit jeder speziellen Flasche.
Okay, gut.
Also es gibt aber so viele, also eine Vielfalt an unterschiedlichen Flaschen, dass man was Vergleichbares immer findet. Also wenn man dem Erbonkel jetzt was schenkt oder schenken will, muss, sollte, dann findet man immer eine adäquate Flasche. Und es gibt so eine Vielfalt. Also das Leben ist zu kurz für das Whisky-Angebot. Ne?
Auf jeden Fall. Also Whisky ist da, das ist schon mal das Wichtigste. Wenn Whisky genug da ist, dann ist schon mal die Hälfte gerettet. Gewonnen, ist schon mal das Leben gerettet. Vielleicht noch ein Thema in Unternehmenspleiten. Das wird ja auch schon lange befürchtet. Hast du da was mitbekommen? Also kommt da noch das große Ding? Da wurde ja viel hinten rausgeschoben.
Ja, haben wir mitbekommen.
Gibt es auch noch Probleme.
In unserem Umfeld, in unseren Lieferketten sind einige Unternehmen ausgefallen.
Okay.
Und das ist am Ende eine gute Sache. Denn wir haben viel zu lange jedes Unternehmen gerettet. Und auch Unternehmen, die schlecht gewirtschaftet haben, haben immer noch die Chance gehabt zu überleben. Und jetzt hat es den einen oder anderen aus dem Markt gekegelt. Und das bringt den jungen, frischen, kreativen, aufsteigenden Unternehmen eine Chance, endlich hier Raum zu finden, in dem sie sich breit machen können. Mhm. Und in unserem direkten, bei unseren direkten Lieferanten hat es drei erwischt, die ja bis zu 450 Millionen Umsatz machen, die hat es die erwischt. Das ist schon sportlich, ja. Aber es hat natürlich auch kleinere erwischt mit 10, 20 Millionen Umsatz. Die hat es also auch erwischt. Und natürlich ist unsere Branche sehr stark auch von Restaurants, Clubs, Bars und so weiter abhängig. Und da hat es also auch ganz schwer reingehakelt. Also da war es deutlich mehr. Wir beliefern etliche Bars, die sich sagen, wir wollen keinen großen Einkauf haben, wir wollen keinen großen Lagerbestand haben. Unser Lager ist deren Lager und dann bestellen die, was die brauchen. Und da war dann natürlich Sense, ne? Und manche kommen nicht mehr.
Das kommt. Aber du siehst trotzdem darin eher eine Chance als jetzt den großen Untergang. Also es geht trotzdem weiter und ja, kreative,
schon.
Kreative Zerstörung.
Genau, kreativ, exakt das ist es. Ja.
Sehr gut. Dann haben wir ja schon mal einen positiven Aspekt. Jetzt zum Abschluss jetzt noch ein Aspekt, der jetzt vielleicht den großen Durchbruch erlebt. E-Mobilität, da bist du ja sowas wie ein Vorreiter, Pionier, also du fährst jetzt wirklich schon seit einigen Jahren.
9 Jahre.
Mit 9 Jahre schon, wow, das ist echt, das ist wirklich mal ein Vorreiter. Jetzt ist natürlich die Frage, kommt jetzt der große Durchbruch? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, die man sich ja stellt, funktioniert das dann auch? Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, hier Peter und ich und wir alle, Matthias, der Kollege, der heute nicht da ist, der hat tatsächlich sich vor kurzem ein E-Auto gekauft. Aber wenn sich jetzt alle eins kaufen wollen, also erstens kommt die Produktion hinterher, Ladesäulen, dann haben wir das Energieproblem. Also wie siehst du das, E-Mobilität jetzt in den kommenden Jahren?
Also ich sehe das sehr, sehr pragmatisch. Ich finde es eine furchtbare Geschichte, dass da subventioniert wird. Also ich bin ein liberal, schrägstrich libertärer und eine Subvention ist so das Schlimmste, was man sich als Unternehmer vorstellen kann, weil es den Markt verzerrt. Und in dem Moment, wo man jetzt eine Subvention rausschiebt, sagt man dem Unternehmen, du musst dich jetzt nicht anstrengen, du wirst deine Ware sowieso verkaufen, auch wenn sie schlecht ist. So. Und diese Subventionen machen die Unternehmen träger, fauler. Dass dann andere Unternehmen, die nirgendwo oder vielleicht nicht subventioniert werden auf der Welt, dass sie sich härter anstrengen. Bestes Beispiel unsere Photovoltaikindustrie. Die haben im Prinzip die dicken Subventionen auf schlechte Anlagen auf den Dächern bekommen. Und als dann die Subventionen rapide abgebaut wurden, dann gingen die alle über den Jordan. SolarWorld von den Aktien dürften noch viele kennen. Das ging dann halt daneben und die waren fett und träge geworden, wenn man das so sagen darf, und haben sich am Markt nicht behaupten können. Also diese Art Subvention ist wirklich von übel. Das ist bei den E-Autos nicht anders. Ich habe also meine ersten 3 E-Autos ohne Subvention gefahren und wer jetzt sagt, ja, aber die durch ihre CO2-Zertifikate werden die subventioniert und so weiter und so fort. Niemand muss glauben, dass irgendeine Automobilindustrie, irgendeinen neuen Brennraum, irgendeine neue Brennkammer, irgendein neues Getriebe oder so erforscht, entwickelt, ohne dass es vorher Forschungsaufträge vom Wirtschaftsministerium, vom Forschungs- und Bildungsministerium gegeben hätte. Also unsere Automobilindustrie ist immer subventioniert worden, auch die Verbrenner auf jeden Fall und dann den niederen Dieselpreis für die Pkw. War ja eigentlich für die Lkw gedacht, aber die Pkw haben es dann ausgenutzt. Also auch da wird subventioniert ohne Ende. Dennoch halte ich das bei der Elektromobilität für falsch. Dann zur Energieversorgung. Ein Elektroauto fährt im Schnitt am Tag 43, also jedes Auto bei uns fährt im Schnitt am Tag 43 Kilometer. Und das kann man hier mit einer ganz normalen Schuko-Steckdose in 2,5 Stunden nachladen. Das heißt also überall, wo in einem Haus ein Herd ist, ist die Anschlussstärke sowieso da. Und wenn einer mal jetzt nachts stark laden muss, zu Hause mit 11 kW. Dafür steht der Zweitwagen rum, wird gar nicht gefahren. Also es mittelt sich auf diese 43 Kilometer, die 2,5 Stunden Schokoladung, mittelt sich das raus. Das heißt, die Kabel liegen alle. Es wird die ein oder andere Ecke geben, wo es ein bisschen nicht geht. Die Energieversorger haben es auch schon zugegeben, dass das so ist. Man muss dann halt da vom Hausverteiler, wo es zu den Herden geht, muss man halt für die Nacht die Kabel dann zum Auto legen. Ne? Das ist das andere. Aber von der Energieversorgung ist es so, ein Elektroauto hat einen 2,5-fach besseren Wirkungsgrad als ein Verbrenner. Die Verbrenner heißen immer, die haben 40%. Das haben sie im besten Punkt bei mittlerer Drehzahl, bei 80% Gasstellung. Und da bist du dann in 5 Sekunden viel zu schnell. Nimmst das Gas weg, wupp, sackt der Wirkungsgrad auf 10% ab. Im Schnitt fahren wir mit den Dieseln oder die besten Diesel, im Schnitt fahren die Diesel mit 15%, die besten liegen bei 16-17%. Und die Elektromobilität mit Kraftwerk, mit Leitungen, mit Ladewirkungsgrad, die liegen bei 37-38-40%. 2,5-mal besser als die Verbrenner. Das heißt, wenn wir das ganze Öl in Kraftwerken verstromen würden, müssten wir nur noch 40% Öl importieren. Also Energie ist auch da, wir müssen sie nur vernünftig einsetzen. Mhm. Jetzt zu sagen, alle Elektroautomobile müssen mit regenerativem Strom fahren, okay, so kann nicht funktionieren. Das können wir nicht zubauen, das ist völlig unmöglich. Aber da muss ein bisschen Realität in die Köpfe der Leute rein. Ne? Und wenn man jetzt nur noch 40% Öl importiert, ist finanziell gut, entlastet. Und die Großkraftwerke haben nur ein Zehntel der Schadstoffe im Ausstoß, wie es die Dieselmotoren auf der Straße haben oder auf Verbrennungsmotoren überhaupt. Also das macht einfach nur Sinn in Summe. Dass das politisch jetzt auch noch instrumentalisiert wird, ganz schlecht.
Aber wie bullisch bist du dann? Also wenn du jetzt mal sagst, in 5 Jahren oder sagen wir vielleicht mal sogar 2030, wie viel mehr E-Autos werden rumfahren und jetzt vielleicht auch nochmal auf die Tesla und Co., auf die Aktie, also wie viel geht da noch? Wirst du da nochmal investieren oder sagst du, der Zug ist abgefahren?
Also, wie schätzt du das ein? Ich bin da ein bisschen schizophren. Bitcoin ist mir nicht zu volatil, Tesla ist mir zu volatil. Ne? Bitcoin ist deutlich volatiler als Tesla. Aber
und du bist ja eigentlich auch mehr Fan. Fachmann.
Ich bin Fan von Tesla.
Und du kennst dich auch super aus damit. Also wahrscheinlich auch besser als mit dem Bitcoin.
Ist komisch.
Wahrscheinlich, ja.
Und da glaube ich, wenn jetzt die Fabrik in Deutschland läuft, wenn dann die Fabrik in Texas läuft, dann der LKW gebaut wird, der Cybertruck, wo sie 1 Million Bestellungen haben, gebaut wird, dann wird der Tesla-Kurs schon seine Erwartungen erfüllen. Ich sehe da die aktuellen, was haben sie jetzt, 800 oder so, ne? Die sehe ich nun auch nicht. Ich sehe sie eher dann bei 400. Mhm. Aber gut, das ist immer ein bisschen Zukunft und ein bisschen Hype und so weiter. Das sehe ich dann schon auch. Ich glaube schon, dass die Elektromobilität sehr, sehr stark vorangeht, denn wir haben kein Shortage an diesen Ressourcen dafür. Mhm. Das ist alles hergeredet. Haben wir nicht. Wir haben nur einfach zu spät angefangen, die entsprechenden Fabriken zu bauen.
Wie so oft.
Wie so oft, ja. Also da sehe ich das Problem nicht. Es gibt ein Problem für die ganzen Städte mit den ganzen Laternenparkern. Ja. Aber für die, die jetzt einen Tiefgaragenplatz haben, übrigens die eine Tiefgarage wurde für Elektroautos verboten, weil ein Verbrenner da drin abgebrannt ist. Da in Kulmbach oder wo das war. Ne?
Das ist eine super Geschichte. Ne?
Das ist eine super Geschichte. So, also da, wo eine Tiefgarage ist, wo ein Parkplatz ist, da kann man den Strom hinlegen. Dass sich ein Potenzial für, ich sag mal, diese 50% Autos sehe. Also unsere Eigenheimquote, die haben auch meistens mal einen Zweitwagen, weil die besser gestellt sind. Also da sehe ich eine 50% Quote, sehe ich. Also jetzt dahin zu gehen und zu sagen, wir müssen 85% erreichen, weil nur dann ist der Klimawandel gestoppt, das sehe ich als ein bisschen schwierig. Ne? Weil bis dahin zu subventionieren, das glaube ich, werden wir es nicht leisten können.
Das wird teuer.
Das wird teuer.
Ja, wir sind gespannt. Du bist auf jeden Fall bullish für E-Mobilität, für den Bitcoin. Siehst aber
für
trotzdem,
Gold auch.
Ja, für Gold auch immer noch. Ja, ja gut, ist gerade ein Durchhänger, aber ja, klar, irgendwann wird es auch mal wieder anspringen. Bist aber trotzdem vorsichtig, wie gesagt, was die wirtschaftliche Entwicklung jetzt kurzfristig angeht.
Also ich bin defensiver und vor allem Gold und Bitcoin habe ich ja genommen, weil die nicht so korrelieren. Ne? Die ganzen Aktien, alle, du hattest mal ein schönes Video gehabt von diesem Pim van Vliet, genau. Und da drin war ja auch die Korrelation der Aktien drin und Ray Dalio hat das auch schön beschrieben, dass man da so bei den Aktien bestenfalls auf 60% kommt. Meistens sind sie 80% oder so. Konnten wir jetzt im Corona-Crash sehr schön sehen, wie die alle korreliert waren.
Ja, ne? Shepard, ja.
Die sind alle korreliert und nur Bitcoin und Gold heben sich davon ab. Das ist an der Stelle eine andere Form von Vorsicht. Ne?
Gut, also im Crash, gut, da weiß man es nie, da hat es ja Gold letztes Jahr auch zerlegt, aber man muss dann...
Und danach sagen, grade, kam der Anstieg. Die brauchen alle Cash, um ihre Aktienkredite und Optionskredite da auszulösen. Die brauchen Cash, müssen Gold verkaufen und nachher zieht es dann wieder an.
Genau, gerade auf lange Zyklen gesehen läuft es natürlich dann nicht wirklich parallel. Auf jeden Fall wichtig, da zu diversifizieren und weniger Start am Ende. Ja. Mal schauen, ob das klappt.
Nee.
Post gibt auf. Im Zweifel sind die Roten schuld, aber jetzt erstmal
auch die Gelben
in der Regierung wahrscheinlich. Ja, die auch. Die sind jetzt mit dabei. Also Horst, das hat großen Spaß gemacht.
Mir auch.
Danke dir. Mhm. Und danke euch fürs Zuschauen. Ich glaube, wir haben heute eigentlich alle Themen behandelt, die man so behandeln kann. Deswegen kommentiert mal fleißig in den Kommentaren. Wir sind sehr gespannt. Und Horst wird da vielleicht auch mal in den Kommentaren vorbeischauen und mal ein paar Fragen beantworten. Oder wenn er missverstanden wurde, was zurechtrücken. Horst, danke dir. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr Horst wieder sehen wollt, dann natürlich gerne Daumen nach oben. Dann, glaube ich, schaut er wieder gerne vorbei. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Ciao.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit hyland.com.